Sachsen rechts unten. Der Podcast des Kulturbüros Sachsen.
So, ja, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Podcast-Reihe Sachsen rechts unten. Mein Name ist Melanie Riedlinger und bei mir ist heute Michael Nattke. Hallo.
Hallo.
Michael, du bist Geschäftsführer vom Kulturbüro Sachsen und hast kürzlich zusammen mit Johannes Kies das Buch Widerstand über alles, wie die Freien Sachsen die extreme Rechte mobilisieren, herausgebracht. Und wir wollen heute auch über die Freien Sachsen reden. Und zwar darüber, ob es ein Verbot der Freien Sachsen braucht oder nicht. Ein Verbot der AfD, ein mögliches Parteienverbot, ist ja schon lange im Gespräch. Ein Verbot über die Freien Sachsen ist im Moment noch erstaunlich selten thematisiert worden. Und ich habe bei der Lektüre eures Buches festgestellt, auch ihr thematisiert das nicht. Ein Parteienverbot gilt ja als das schärfste Schwert der wehrhaften Demokratie. Die Freien Sachsen, die sind ja noch rechts von der AfD einzuordnen. Warum ist da das Gespräch über ein Parteienverbot noch nicht so weit im Gange?
Ja, also ich glaube, das hat viel zu tun mit der Relevanz und der Größe der Partei tatsächlich. Also die Freien Sachsen sind ja erstens mal eine Regionalpartei, die außerhalb von Sachsens keine Rolle spielt, wirklich überhaupt gar keine Rolle. Und selbst innerhalb Sachsens sind sie ja bei den Landtagswahlen irgendwie auf ein Ergebnis gekommen, was repräsentiert, wie viele Menschen in diesem Land eigentlich hinter dieser Neonazi-Kleinstpartei stehen. Und das sind 2,2%. Das ist natürlich nicht zu vernachlässigen, aber für den Verbot einer Partei einfach viel zu wenig. Wir hatten ja beim NPD-Verbotsverfahren am Ende das Resultat, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die NPD ist ja radikal, macht Arbeit gegen die demokratische Grundordnung und das Ganze aggressiv kämpferisch, aber sie sind nicht relevant genug, um sie zu verbieten. Und wenn nicht mal die NPD relevant genug war, sie zu verbieten, dann sind es die Freien Sachsen erst recht nicht.
Immerhin haben sie aber bei den kommunalen Wahlen rund 110 Mandate errungen und schätzungsweise, es kursiert so die Zahl zwischen 200.000 und 300.000 Euro, erhalten die Freien Sachsen aus Steuergeldern an Parteienfinanzierung. Das ist für mich keine unerhebliche Summe und auch keine unerhebliche Zahl an Mandaten. Wie kann man das rechtfertigen, dass sie trotzdem so unerheblich sind?
Ja, also wenn man jetzt nur auf Sachsen schaut, tatsächlich, dann muss man schon sagen, in Sachsen ist sie natürlich neben der AfD die bedeutendste rechtsextreme Partei und tritt im Vergleich zur AfD auch viel, viel offener rassistisch auf, viel offener gegen die demokratische Grundordnung, gegen die Institutionen, die die Demokratie verkörpern und so weiter. Das heißt, nur auf Sachsen geschaut, sind die Freien Sachsen vielleicht eine Partei, wo man über ein Verbot diskutieren sollte. Und diese Gelder, die sie bekommen, tatsächlich diese Steuergelder, das ist natürlich ein starkes Argument dafür, die nötigen Schritte einzuleiten, dass diese Partei möglichst nicht mehr von Steuergeldern profitiert und möglichst nicht mehr wir alle was dafür zahlen, dass sie dann gegen diese Gesellschaft arbeiten kann. Insofern bin ich ja gar kein Verbotsgegner. Die Einstiegsfrage war ja so ein bisschen in die Richtung, warum wir es nicht thematisiert haben im Buch. Ich denke, es gibt auch Gründe, die man aufführen könnte, warum es sinnvoll ist, über ein Verbot der Freien Sachsen nachzudenken, warum es sinnvoll wäre, sowas zu prüfen. Und wenn es denn am Ende nicht gelingt, die Freien Sachsen zu verbieten, dann hätte man ja noch andere Möglichkeiten. Wenn ein Gericht festgestellt hat, dass die Freien Sachsen im Kern aggressiv kämpferisch gegen diese Grundordnung hier vorgehen und die Werte des Grundgesetzes in Gänze ablehnen und so weiter und so fort, dann ist es ja vielleicht dann ein guter zweiter Schritt zu prüfen, inwiefern kann man mildere Mittel anwenden, also sie zum Beispiel von der Parteienfinanzierung nicht mehr profitieren zu lassen und ähnliches.
Du bist jetzt gleich zu dem Schluss gekommen, dass sie eigentlich zu unbedeutend sind und gar nicht so groß sind und mit Vergleich des gescheiterten NPD-Verbots, dass sie noch unbedeutender sind und ein Verbot gar nicht so viel Sinn macht. Ich würde trotzdem gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Ein Verbotsverfahren hat ja dann potenziell Erfolg, wenn eine Partei gegen unsere Verfassung verstößt. Kannst du vielleicht noch mal an konkreten Beispielen benennen, tut sie das überhaupt? Und wenn ja, woran lässt sich das festmachen?
Ja, wenn man die Freien Sachsen sich anschaut, dann ist es tatsächlich eine Partei, bei der diese Beweisführung, dass sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgeht, diese Beweisführung ist beim Freien Sachsen sehr, sehr einfach. Also das sehen wir auf verschiedenen Ebenen. Und zwar sehen wir das einerseits auf der Ebene der Protagonisten der Partei, also wer sind die Leute, die diese Partei eigentlich führen. Man sieht es auf der zweiten Ebene inhaltlich tatsächlich, also an ihren Inhalten kann man das festmachen, dass sie gegen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgehen. Und man sieht es drittens auch an ihren Aktionsformen. Und das kann ich alles nochmal ausführen. Und zwar ist es personell so, dass die Freien Sachsen eine Partei sind, die gegründet wurde von wirklich langjährigen Neonazis aus der Neonazi-Szene in Sachsen, die seit vielen, vielen Jahren bereits in diesen Neonazi-Szenen unterwegs sind, die teilweise Kontakte hatten zu rechtsextremen Gruppen, die inzwischen verboten sind, die in verschiedenen Regionen auch verankert waren und sind seit vielen Jahren mit anderen rechtsextremen Parteien und bei denen es wirklich sehr, sehr klar und deutlich ist, dass sie gegen die demokratische Grundordnung vorgehen und diese Grundordnung ablehnen. Vielleicht dazu mal ein Zitat vom Vorsitzenden der Partei, Martin Kohlmann. Der hat gesagt in Richtung AfD vor den Wahlen, dass die Freien Sachsen auf jeden Fall dazu bereit stünden, mit der AfD eine Koalition einzugehen. Und die AfD müsse sich dann entscheiden, Zitat, ob sie mit den Ampelschwampeln, Pampeln aus Dresden, den Kretschmers und Co. regieren wollen oder ob sie diese Leute nicht lieber beseitigen wollen. Denn wir sind die, die nicht von deren Trog fressen wollen. Wir wollen deren Trog umschmeißen. Also das ist ein Zitat von Martin Kohlmann, in dem sehr klar und deutlich wird, was eigentlich das Ziel dieser Partei ist. Und ähnliche Zitate finden sich bei allen anderen Funktionären der Partei, beispielsweise auch Stefan Hartung, dem stellvertretenden Vorsitzenden, oder Michael Brück und Robert Andres, die ebenfalls für diese Partei in wichtigen Funktionen sind oder viel Arbeit für diese Partei leisten. Das ist die personelle Ebene. Auf der inhaltlichen Ebene ist es tatsächlich so, dass wir bei den Freien Sachsen beobachten können, dass sie jedes beliebige Thema aufgreifen, was gerade in der Gesellschaft diskutiert wird. Also das ist eine hohe thematische Adaptionsfähigkeit, die sie haben. Also wirklich alle Themen sich zu bedienen und sie mit ihren eigenen Inhalten aufzuladen. Und man kann bei dieser inhaltlichen Beliebigkeit aber eine Sache tatsächlich sehr, sehr deutlich feststellen. Und das ist, dass es am Ende immer darum geht, egal welches Thema wir haben, ob es jetzt die Abwasserleitung ist, die im Ort verlegt werden soll und wo es Probleme gibt, ob es jetzt die Unterkunft für Geflüchtete im Ort ist oder ob es die Wahl von US-Präsident Trump ist oder ähnliches. Ja, egal welches Thema, am Ende geht es darum, dass gegen die jetzt herrschenden Verhältnisse eine Veränderung stattfinden muss, die das Bestehende beseitigt und eine neue Gesellschaftsordnung mit sich bringt. Das ist immer dabei und das ist sozusagen, dass wir sie immer wieder inhaltlich verkaufen. Also es geht immer um Umsturz, es geht immer um Widerstand gegen das bestehende System, um eine andere Gesellschaftsform, die sie dann selbst definieren. Das heißt, wir sehen auf der inhaltlichen Ebene ganz deutlich, es geht nicht darum, irgendwelche Gesetze zu ändern in dem Rahmen, den unsere Verfassung ja hergibt und dann Dinge besser zu gestalten in der Gesellschaft. Es geht darum, diese Gesellschaft abzuwickeln. Und das Dritte, also neben der personellen und inhaltlichen Ebene, hatte ich noch die Aktionsformen angesprochen, bei denen man das auch nachweisen kann bei den Freien Sachsen. Erstmal ist es so, dass sie wahnsinnig viele Demonstrationen durchführen. Das ist ja erstmal legitim, kann man machen. Wenn man sich diese Demonstrationen dann genauer anschaut, dann finden da aber auch Demonstrationen statt, zum Beispiel direkt vor der Privatwohnung des Ministerpräsidenten. Es gab einen Fackelaufmarsch, zu dem unter anderem die Freien Sachsen mit aufgerufen hatten, auch wenn sie es nicht organisiert haben, vor dem Haus von der Staatsministerin Petra Köpping. Es gibt Videosequenzen von einzelnen Protagonisten der Partei, wo sie explizit namentlich politische Gegner benennen und dann in ja einer herabwürdigen Art und Weise über diese politischen Gegner sprechen, um dann auch dazu aufzurufen, gegen diese politischen Gegner vorzugehen und teilweise sogar noch ihrer Anhängerschaft erklären, wie man an die Adresse dieser Leute rankommt. Das ist nicht nur einmal vorgekommen, sondern öfter. Also man sieht auch, da geht es tatsächlich um Einschüchterung von Menschen, die für demokratische Werte stehen, auf eine Art und Weise, die weit über das hinausgeht, was eine normale, konstruktive politische Debatte ist. Und auf diesen drei Ebenen kann man eben sehr, sehr gut zeigen, dass die Freien Sachsen definitiv eine Partei sind, die unsere Gesellschaft, unsere demokratische abschaffen will.
Man kann also zusammenfassend sagen, dass es eine hohe personelle Kontinuität gibt. Personen aus der extremen Rechten und dem neonazistischen Spektrum, die teils schon bei der NPD waren oder jetzt bei Pro Chemnitz und anderen, finden sich in dem Sammelbecken Freie Sachsen wieder. die Themen, die dienen auch dazu, egal welche sie verhandeln, dass es am Ende darum gehen soll, den Rechtsstaat umzustürzen. Und dazu kommen noch ihre Aktionsformen, wie zum Beispiel mit Fackeln vor Privathäusern von PolitikerInnen aufzutauchen. Das sind ja Bilder, die uns auch stark an Bilder aus dem Nationalsozialismus erinnern. Das sind schon sehr bedrohliche Bilder. Also vieles spricht eindeutig für die Verfassungsfeindlichkeit der Freien Sachsen. Warum würdest du trotzdem sagen, dass sie es dennoch nicht schaffen werden, die Demokratie zu überwinden oder die demokratische Kultur in Sachsen ernsthaft zu bedrohen, sodass es jetzt nicht dringend ein Verbot braucht?
Ja, ich glaube, Ihnen geht es schon darum, im Buch haben wir es beschrieben, mit der Redewendung, die Demokratie sturmreif zu schießen. Also es geht Ihnen an verschiedenen Stellen darum, tatsächlich auf verschiedenen Ebenen dafür zu sorgen, dass dieser Staat delegitimiert wird, dass die demokratische Gesellschaft delegitimiert wird. Und das machen Sie eben sowohl also auf diesen drei Ebenen, die ich genannt habe. Und diese Delegitimierung trägt natürlich dazu bei, dass die Stabilität der Demokratie an einzelnen Stellen zumindest nicht mehr so existiert oder eine Instabilität hergestellt werden soll. Allerdings gelingt Ihnen das nur in einem sehr überschaubaren Kontext. Also wenn wir jetzt ein Beispiel nehmen, in einem kleinen Ort, in einem kleinen Dorf, wenn da zwei fitte Freie Sachsen leben, die dort in diesem kleinen Ort viel arbeiten, dann ist es für die Menschen, die sich dort demokratisch engagieren, sehr hart. Und es ist sehr, sehr schwierig, sich dann überhaupt noch demokratisch zu engagieren, weil jedes Engagement wird öffentlich angegriffen. Es gibt Bedrohungen, Einschüchterungen etc. pp., vielleicht sogar Angriffe. Das ist, wenn man sich jetzt diesen kleinen Ort anschaut, dann haben die Freien Sachsen da wahnsinnig viel dann geschafft in so einer Situation, weil dort haben sie es geschafft, eine Instabilität in der Demokratie herzustellen, weil es keine Leute mehr gibt, die sich dann demokratisch engagieren wollen, weil sie einfach Angst haben vor dem, was da noch dranhängt. So, aber wenn wir jetzt eine Ebene höher gehen oder ein paar Ebenen höher und aufs Land Sachsen schauen, also auf so ein Bundesland, dann schaffen sie es in so einem Bundesland natürlich nicht, eine Instabilität herzustellen. Also sie haben es geschafft, große Demonstrationen zu machen, sie sind vor dem Haus des Ministerpräsidenten gewesen und so weiter, aber deswegen stürzt die Demokratie hier noch nicht ein und sie werden das auch nicht schaffen mit Wahlen und sie werden das auch nicht schaffen durch die Mobilisierung von ausreichenden Leuten, die dann hier den Landtag besetzen oder ähnliche Dinge. Das werden sie nicht dauerhaft schaffen. Insofern sind sie nicht dazu in der Lage, morgen und übermorgen die Demokratie in diesem Bundesland abzuschaffen. Und trotzdem sind sie gefährlich. Und wenn man betroffen ist von den Freien Sachsen, weil man zum Beispiel in so einem Videoformat dann zum politischen Gegner gemacht wird und da über einen hergezogen wird, dann ist das natürlich für diese einzelnen Personen unbeschreibbar, was die aushalten müssen. Wenn dann plötzlich auch der Briefkasten kaputt geht, wenn dann irgendwelche Leute vor der Tür stehen, wenn man nicht mehr sicher nach Hause gehen kann, etc. pp. Das ist für diese Menschen dann, für die Betroffenen dieser Politik der Freien Sachsen, unbeschreiblich. Und an der Stelle ist natürlich dann auch, sind die Sicherheitsbehörden unbedingt auch aufgefordert, da hart gegen vorzugehen und den Schutz zu gewährleisten für alle Menschen, die bedroht sind von den Freien Sachsen, weil das schafft Zivilgesellschaft dann natürlich nicht. Das ist die Aufgabe der staatlichen Behörden, die haben das Gewaltmonopol dafür.
Du hast es jetzt schön beschrieben, also auf lokaler Ebene funktioniert das teilweise sehr gut und auch einzelne Personen leiden darunter. Die demokratische Kultur ist in einzelnen Orten schon stark davon beeinträchtigt. Auf bundesweiter Ebene funktioniert das eher nicht so gut. Also es gab Versuche, weitere Ableger zu gründen. Es gibt die Freien Thüringer, Freie Niedersachsen, Freie Pfälzer, Freie Hessen, Freie Düsseldorfer. Und trotzdem haben die Freien Sachsen es nicht geschafft, eine bundesweite Bewegung zu werden. Kannst du für uns nochmal zusammenfassen, warum funktioniert das in Sachsen so gut? Und wie schätzt du die Aussichten ein? Wird das vielleicht doch noch was mit den Freien Pfälzern?
Die Frage ist insofern spannend, weil natürlich dieses Buch, was wir geschrieben haben, Widerstand über alles, sollte ja auch die Strategie und die Vorgehensweise der Freien Sachsen beleuchten, damit man eben auch in anderen Bundesländern beispielsweise davor gewappnet ist und schauen kann, dass ähnliche Strukturen sich eben gar nicht erst schaffen, dass man da rechtzeitig interveniert. Tatsächlich ist es so, dass in Sachsen wir die Situation haben, dass ja seit über 20 Jahren eine sehr, sehr starke rechtsextreme Szene existiert. Da könnte man jetzt sagen, okay, das ist doch in anderen ostdeutschen Bundesländern genauso oder ähnlich. Würde ich auch sagen, ja, richtig. Trotzdem haben wir in Sachsen einen sehr, sehr hohen Organisierungsgrad der extremen Rechten, der noch mal höher ist als in Bundesländern, die vergleichbar sind. Und diese Strukturen, einerseits die Strukturen der NPD, andererseits die Strukturen von Pegida, dann praktisch plus diese ganzen Querdenker, die in der Zeit der Corona-Pandemie viele Demonstrationen durchgeführt haben, dass, wenn man das zusammennimmt, dann hat man einfach eine viel, viel höhere Organisierung und Strukturierung dieser antidemokratischen Strukturen als in anderen Bundesländern. Und jetzt heißt es aber, diese muss man ja erstmal erreichen und es schaffen, dass die wirklich sich einem anschließen. Das heißt, da sind auch ein paar Zufälle, die da mit reinspielen. Das kann man nicht alles planen, aber bei den Freien Sachsen sind da ein paar Sachen zusammengekommen und es hat tatsächlich funktioniert. Also sie haben es geschafft, diese Heterogenität, die in diesen rechten Szenen und demokratiefeindlichen Szenen existiert, zumindest jetzt für eine gewisse Zeit aufzuheben, weil sich sehr, sehr viele Menschen ihrer Idee anschließen. Und sie haben das auch geschafft, weil sie gesagt haben, ihr könnt in eurer Organisation gerne weitermachen. Bei uns sind Doppelmitgliedschaften nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Also sie sind praktisch zu einer hegemonialen Bestrebung geworden, ohne Hegemonieanspruch. Und das hat funktioniert und hat tatsächlich dazu geführt, dass sie erfolgreich waren oder sind in dem Rahmen, in dem es eben geht für eine neonazistische Partei. Sie machen sich aber natürlich immer selbst viel, viel größer, als wir sie jetzt hier beschreiben. Also es ist auch ganz wichtig, wenn man über die Freien Sachsen spricht, nah genug ranzugehen, damit man sieht, wie groß sie denn wirklich sind oder wie klein. Denn ob das dann in anderen Bundesländern funktioniert, wird auch davon unter anderem abhängen, ob eine politische Öffentlichkeit das dann auch als etwas Großes wahrnimmt und damit praktisch auch zu einer großen Sache macht, weil man es zu einer großen Sache erklärt, oder ob man es schafft, mit so einer Nüchternheit daran zu gehen und dann auch wirklich die Bewertung immer wieder vorzunehmen und zu schauen, wie wirksam sind sie denn oder wie klein.
Mhm. In eurem Buch habt ihr geschrieben, bei dem Vorhaben, welches ja die extreme Rechte allgemein vereint, die verhasste Demokratie zu beseitigen, sind die Freien Sachsen in Sachsen zu einem entscheidenden Puzzleteil geworden, das bis vor wenigen Jahren noch fehlte, um gemeinsam agieren zu können. Mhm. Wenn ich das Spiel jetzt mal durchspiele und mir vorstelle, die Freien Sachsen werden verboten, wie wichtig ist dieses Puzzleteil für die extreme Rechte, die da agieren? Die Freien Sachsen sind ja nicht die einzigen Akteure. Mit wem hängen sie da zusammen oder wo gibt es vielleicht auch Synergien, die dadurch durchbrochen würden?
Ja, also die Freien Sachsen sind insofern ein wichtiges Puzzleteil, weil sie die stärkste Mobilisierungskraft auf der Straße haben. Also die Freien Sachsen sind da dynamischer als eine AfD. Die Freien Sachsen schaffen es viel, viel stärker, so eine dynamische, bewegliche, aktionsorientierte Szene auf die Straße zu bringen und die auch zu durchmischen mit Menschen älteren Jahrgangs, sodass das für die Polizei dann auch schwieriger wird, das Ganze zu handeln. Da sind sie total wichtig und die Freien Sachsen sind mit ihrer Radikalität natürlich auch immer vorne weg und da kann man austesten, was geht gesellschaftlich eigentlich, wie weit kann man gehen, und sie treiben damit auch die AfD so ein bisschen vor sich her, weil sie immer wieder auch so als rechte Opposition neben der AfD drohen können, wenn ihr nicht auf Kurs bleibt, dann werden wir unsere Leute mobilisieren. Also ohne das auszusprechen, machen sie das, und das ist diese Puzzleteilrolle. Wenn sie verboten werden, da weiß ich nicht, wie viel Hoffnung man da reinsteckt, ob das dann weg ist tatsächlich. Also ich glaube, dieses Mobilisierungspotenzial bleibt ja. Und die politischen Akteure, die jetzt bei den Freien Sachsen in wichtigen Funktionen sind, die haben sich in den letzten 10, 20 Jahren auch entwickelt. Und die haben viel, viel Lernerfahrung gemacht. Und ich glaube auch, dass sie mit so einem Verbot durchaus gut umgehen könnten und sich dann vielleicht wieder kurz neu sortieren müssen und dann wieder da sind in anderen Formen und dieses Mobilisierungspotenzial auf der Straße trotzdem noch vorhanden ist. Und die Frage ist ja auch, in was für einem Staat wollen wir denn leben, der dazu in der Lage ist, so wahnsinnig viele Demonstrationen an vielen Orten gleichzeitig zu unterbinden. Ja? Also irgendwie, ich freue mich ja auch so ein bisschen teilweise, dass so ein Staat nicht dazu in der Lage ist, damit gut umzugehen, weil es auch zeigt, wir sind eben nicht in einem Überwachungs- und Polizeistaat, sondern in einem Staat, wo also die Ressourcen so verteilt sind, dass eben die Polizei nicht die mächtigste Organisation ist. Und in einem Polizeistaat möchte ich auch nicht leben, und insofern wird es den Freien Sachsen schon gelingen, diese aggressive Mobilisierungsfähigkeit auch nach einem Verbot aufrechtzuerhalten. Ich glaube, ein Verbot bringt höchstens was für diese Parteienfinanzierung, dass die nicht mehr fließt, sodass sie in finanzielle Schwierigkeiten eventuell kommen. Und eben für kurze Zeit werden die Funktionäre in ihrer Wirkmächtigkeit eingeschränkt. Und das war es dann auch schon. Viel mehr verspreche ich mir davon nicht.
Ja, nun ist es sicher ein schmaler Grat. Du sagtest, man soll sie nicht größer machen, als sie sind. Andererseits sind sie eben auf der Straße, treten sie radikal und dynamisch auf. Und es ist sicherlich auch ein Bedrohungsszenario, welches viele Leute einschüchtert. Für betroffene Menschen ist es schon wichtig, dass dagegen vorgegangen wird und dass man die Gefahr auch nicht herunterspielt. Man kann sich natürlich freuen, auch dass eine Demokratie das ermöglicht, dass solche Demonstrationen stattfindet oder nicht brachial unterbricht. Trotzdem ist das was, was eine demokratische Kultur erstmal untergräbt, weil eben auch diese Angstszenarien, dieses Klima der Angst, welches dadurch aufrechterhalten wird, Menschen vielleicht auch gerade daran hindert, selber in Widerstand zu treten gegen diese antidemokratischen Bewegungen. Wir selbst machen ja die Freien Sachsen vielleicht auch ein Stück weit größer. Wir haben hier ein Buch vor uns liegen, welches Ihnen gewidmet ist. Wir widmen Ihnen jetzt diesen Podcast. Und tatsächlich gibt es auch eine Petition, welche ein Verbot fordert. Das ist von einzelnen Zeitungen, also nicht groß, aber tatsächlich auch aufgegriffen worden. Die Freien Sachsen selbst haben davon Wind bekommen. Das nutzen sie jetzt natürlich, sich wieder als Opfer zu inszenieren und gleichzeitig als Widerstandskämpfer. Sie werben um Spenden. Bei einem AfD-Verbot und auch schon bei einem NPD-Verbot hat man auch diskutiert, ist nicht das Verbot, die Initiierung eines Verbots, ob das der Partei nicht allein schon verhilft, quasi zu Größe zu kommen, weil sie sich eben in ihrem eigenen Narrativ dadurch wieder selbst stilisieren können.
Naja, das ist natürlich ein Argument, was zählt. Ich finde ja, wenn wir das als Kulturbüro Sachsen thematisieren, dann ist das unsere ureigenste Aufgabe. Also wir als Kulturbüro Sachsen, wir sind in Sachsen unterwegs mit dem Auftrag, zu rechtsextremen Bestrebungen zu sensibilisieren, darüber aufzuklären und Menschen fortzubilden. Und da gehört es natürlich dazu, dass wir die Freien Sachsen thematisieren. Wenn ich sage, man soll sie nicht größer machen, als sie sind, dann meine ich damit vor allem, braucht es denn tatsächlich über die Freien Sachsen Titelseiten oder braucht es dann noch den dritten und vierten Beitrag im Öffentlich-Rechtlichen? Reicht es vielleicht auch irgendwann die Berichterstattung über sie, weil man alles gesagt hat und dann gibt man ihnen die Rolle innerhalb einer Zeitung und einer Nachrichtensendung, die ihnen zusteht? Und das ist eben auf der Seite 17 ein kleiner Randartikel. Und wir werden sie trotzdem weiter thematisieren, weil wir praktisch zum Thema Rechtsextremismus arbeiten. So, ein Verbot kann natürlich dazu führen, dass sie erstmal viel Aufmerksamkeit bekommen. Sie werden ja gegen so ein Verbot auch vorgehen. Also selbst wenn in erster Instanz so ein Urteil gesprochen werden sollte, ich weiß auch nicht, ob bei der Regionalpartei tatsächlich das Bundesverfassungsgericht oder das Landesverfassungsgericht das macht. Auf jeden Fall wird es dann weitergehen, weil die Freien Sachsen werden das nicht akzeptieren. Und natürlich gibt es dann mediale Öffentlichkeit und so weiter. Aber schauen wir uns doch an, wo die Partei NPD die Heimat heute ist. Absolut unbedeutend, spielt im Grunde genommen keine Rolle mehr. Die Akteure sind alle da, bei den Freien Sachsen unter anderem. Aber die Partei existiert so nicht mehr und dort gab es ja auch viel Medienöffentlichkeit rund um das Verbot. Also ich glaube, die Medienöffentlichkeit allein sorgt jetzt noch nicht dafür, dass die Partei groß wird. Da müssen noch ein paar andere Faktoren dazukommen. Und wenn das jetzt das einzige Argument ist, zu sagen, wir sind gegen ein Verbot, weil damit geben wir ihnen zu viel Öffentlichkeit, dann würde ich dem widersprechen wollen, tatsächlich. Und trotzdem muss natürlich gut abgewogen werden, ob die Freien Sachsen so ein Verbot wert sind oder ob vielleicht die vorhandenen Gesetze, die wir haben, auch ausreichend sind gegen die einzelnen Dinge, die da passieren. Und ich sehe da durchaus in meinem Rechtsverständnis Volksverhetzung, Bedrohung, üble Nachrede etc. pp., ob denn nicht endlich dort hart gegen vorgegangen wird und im Rahmen der vorhandenen Gesetze auch entsprechend gehandelt wird gegen die Protagonisten der Partei, die eben vermeintlich Straftaten begehen.
Einzelne Mitglieder der Partei sind ja auch verurteilte Gewaltstraftäter. Sie haben aber bisher eher milde Urteile bekommen. Wenn eine Diskussion über ein Verbot sie vielleicht auch nicht unbedingt größer macht, bleibt trotzdem die Gefahr der Radikalisierungstendenzen. Siehst du da schon erste Entwicklungen oder kann man das jetzt schon absehen, wie sich die Partei im Laufe der Zeit seit ihrer Gründung 2021, ob es da zu weiteren Radikalisierungen kam?
Also ich würde schon sagen, dass die Freien Sachsen sich radikalisiert haben, obwohl sie schon sehr radikal gestartet sind. Aber die Frage ist so ein bisschen, ob das wirklich eine Radikalisierung war im Sinne von, sie sind von Jahr zu Jahr radikaler geworden oder ob es nicht einfach daraus resultiert, die Wahrnehmung der Radikalisierung, dass wir natürlich, umso länger sie existieren, umso mehr sprechen sie, umso mehr gesprochen wird, umso mehr Material haben wir, in dem sie sehr radikal auftreten. Ich glaube, sie waren von Anfang an aggressiv kämpferisch gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterwegs, aber man kann es heute natürlich deutlich besser verargumentieren als 2022. Man findet heute zig Zitate von Funktionsträgern der Partei, die diese These unterstreichen. Und 2022 waren es sicherlich noch nicht so viele Zitate und Aktionen, die man da hatte. Aber ich glaube, einerseits ist so ein Verbot gut, um erstmal so ein kurzes Stoppzeichen zu setzen, um kurz dafür zu sorgen, dass der demokratische Rechtsstaat auch zeigt, wir wehren uns gegen Leute, die uns auf aggressiv kämpferische Art und Weise hier abschaffen wollen. Schließlich ist ja ein Parteiverbot im Grundgesetz vorgesehen, also warum dann nicht dieses nutzen? Und andererseits darf man sich nicht zu viel davon versprechen. Ich glaube, diese Radikalisierung in der Gesellschaft und diese Dinge, die hier passieren, dass Leute eingeschüchtert, bedroht werden und so weiter, die passieren danach immer noch und werden weiter passieren. Die sind mit einem Verbot ja nicht weg. Also insofern weiß ich nicht, ob man das beides zusammenbringen soll oder ob man da nicht das eine tun kann und man darf das andere aber nicht lassen. Also ausruhen darf man sich auf gar keinen Fall auf irgendwelchen Verboten.
Was wäre denn das andere, das du eben angesprochen hast, das man nicht lassen darf?
Also da sind eben verschiedene Ebenen in der Gesellschaft gefragt. Also auch natürlich wieder die staatlichen Behörden. Ich frage mich wirklich, wie es sein kann, dass ein Max Schreiber, der ein wichtiger Akteur im Dresdner Raum der Freien Sachsen ist, eben noch auf freiem Fuß ist bei den vielen Bedrohungen, die er ausgesprochen hat gegenüber politischen Gegnern, bei den vielen Reden, die nach meinem Rechtsverständnis volksverhetzende Inhalte in sich tragen. Bei den vielen Verstößen gegen Versammlungsgesetz, die auf seinen Demonstrationen passiert sind, etc. pp. Da frage ich mich wirklich, wie kann es sein? Ja, weiß ich nicht, ob da nicht mal eine Staatsanwaltschaft die verschiedenen Verfahren zusammenziehen müsste, um das alles auf einen Haufen zu haben und nicht jede Kleinigkeit gegen solche Personen einzeln zu verhandeln. Und das ist eine Ebene, die gefragt ist, also ein handlungsfähiger Staat, aber der allein reicht natürlich überhaupt nicht. Also zum anderen braucht es definitiv Solidarisierung in der Gesellschaft. Also wenn Bedrohungen und Einschüchterungen passieren, in Dresden beispielsweise, wo Max Schreiber eine Anmelderin von Demonstrationen, die hier sehr aktiv ist in dieser Stadt, über seine persönliche Telegram-Gruppe dort immer wieder bedroht hat, namentlich benannt hat, dann erwarte ich ehrlich gesagt auch, dass ein Oberbürgermeister, auch wenn er sonst nicht alle Inhalte teilt von dieser Frau, die hier Demonstrationen anmeldet, dass so ein Oberbürgermeister sich dann einfach hinter sich stellt und sagt, das ist eine Bürgerin unserer Stadt, die hier immer wieder mit Aktionen und Demonstrationen auf der Straße ist und ich stehe hier hinter meinen Bürgerinnen und Bürgern und ich lasse es nicht zu, dass irgendwelche Neonazis und Verfassungsfeinde diese Personen, die hier in meiner Stadt aktiv sind, bedrohen. Und Oberbürgermeister ist nur so ein symbolischer Vertreter. Es gehört natürlich eine Stadtgesellschaft dazu, die da den Mund aufmacht und sich hinter diese Leute stellt, die da bedroht werden und klar macht, wir stehen hier gemeinsam, wir lassen es nicht zu, dass irgendjemand Angst haben muss auf seinem Nachhauseweg und ähnliches. Es braucht definitiv die kontinuierliche und langfristige Arbeit für demokratische Werte, gegen Rassismus etc. pp., die von ganz, ganz vielen Akteuren in Sachsen getragen wird, von ganz vielen Vereinen, Initiativen, die allerdings immer nur bis Ende des Jahres finanziert sind, die nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, wenn am Anfang des Jahres kein Haushalt in Sachsen existiert und so weiter. Also die immer wieder auch vor Probleme gestellt werden, die nicht sein müssen, wo man einfach mal Verbindlichkeiten herstellen könnte mit einem Landesdemokratiegesetz oder ähnlichen, wo klar geregelt ist, dass diese Demokratiearbeit stattfindet, unabhängig von Regierungsmehrheiten. Und dann gibt es weitere Ebenen tatsächlich in der Schule beispielsweise, wo so Programme wie WW Werte in Sachsen ja gute Schritte sind in Richtung guter politischer Bildungsarbeit in Schulen, dass das wirklich untersetzt wird mit Mitteln und nicht einfach nur ja ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern dort wirklich Haushaltsmittel drin liegen, die Schulen auch verwenden können, Schulen motiviert werden, mehr ausgezeichnet werden vom Land, wenn sie das nutzen etc. pp. Also es gibt verschiedene Stellschrauben und Fakt ist, dass das keine Sache ist, die man morgen und übermorgen löst, sondern dass es dafür Jahre braucht und die Gesellschaft dann auch einfach nicht ermüden sollte in der Auseinandersetzung mit diesen Demokratiefeinden. Und das alles zusammengenommen hilft mehr als das Verbot einer Partei, denke ich.
Das ist ein schönes Schlussappell. Da gibt es viele Stellschrauben, die man noch in Bewegung setzen kann. Vielleicht noch mal ganz zum Schluss. Du hast erwähnt Solidarität. Wie kann denn die Solidarität in der Zivilgesellschaft konkret aussehen?
Also das eine ist ja das, was man immer wieder beobachten kann. Das ist diese reine Solidarität in der Öffentlichkeit. Also dass praktisch man sich öffentlich solidarisch erklärt mit Leuten. Das finde ich erstmal wichtig, aber das hat noch nicht so viel praktische Relevanz. Praktisch ist es nachzufragen, was Menschen brauchen zur Unterstützung und tatsächlich zu schauen, was wünschen sie sich. Und gerade wenn man das jetzt auf Landesebene schaut, dann finde ich, ist da der wichtigste Punkt, da in die ländlichen Regionen zu schauen, in die kleineren Orte und wirklich diese Frage auch immer mal wieder zu stellen. Wie kann denn praktische Unterstützung aussehen? Was wünscht ihr euch? Wie soll die funktionieren? Und dieses Nachfragen, da kriegt man ja auch Antworten. Und dann kann man gucken, wie man mit den Antworten umgeht und wie man Solidarität praktisch werden lassen kann und was davon vielleicht auch umsetzbar ist. Da gegenseitig aufeinander zu verweisen und so weiter, das finde ich, das sind so Dinge, die eine praktische Solidarität in der Gesellschaft ausmachen. Und natürlich im Alltag, logischerweise, wenn ich mitbekomme, dass irgendeine Person diskriminiert wird, in welcher Form auch immer, dann sich hinter die Person stellen und der Person sagen, hier, ich bin hier und ich bin an deiner Seite. Und das ist total wichtig.
Genau, und zwar ganz egal, wo die Person herkommt, welchen Aufenthaltsstatus sie hat, wie sie aussieht. Ich versuche nochmal zusammenzufassen. Wir haben versucht, über das Freie Sachsen-Verbot zu sprechen. Die Partei ist eindeutig verfassungsfeindlich. Das hast du auch an Beispielen festgemacht. Sie tritt ziemlich aggressiv und kämpferisch auf und vielleicht ist sie auf Bundesebene trotzdem zu unbedeutend, als dass ein Verbot durchkommen würde. Erfolgreicher wäre da wahrscheinlich eher die Aussicht auf den Ausschluss von der staatlichen Parteienfinanzierung. Vielmehr braucht es vielleicht andere Formen, die Partei zurückzudrängen oder sich von ihr nicht bestimmen zu lassen. Und man sollte in erster Linie Solidarität zeigen, Betroffene fragen, was sie brauchen, die unter dem Klima der Angst leben, welches die Partei in einzelnen Regionen schon aufrecht hält. Vielen Dank, Michael Nattke, für deine Einschätzungen zu einem möglichen Parteienverbot der Freien Sachsen und danke, dass du da warst. Und an dieser Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an die vielen SpenderInnen, die diese Podcast-Folge erst ermöglicht haben.
Sachsen rechts unten. Eine Podcast-Reihe des Kulturbüro Sachsen.